Unterschätze Jesus nicht. Es gibt viele Menschen, darunter fallen natürlich auch Christen, die unter Ängsten leiden. Ihre Ängste sind oft lauter als mancher Trost und Hilfe. Angst vor Mobbing in der Schule, die Angst bei der Arbeit zu versagen, Ängste vor Naturkatastrophen, vor einem Krieg in Europa, Streit in der Familie und so weiter. Wir erleben es, wie zum Beispiel Millionen Menschen ja unsagbar leiden im Sudan, im Gazastreifen, in der Ukraine, im Kongo und so weiter. Eine andere Sorge lautet, wie werden unsere Kinder und Enkel in 25 Jahren oder 30 Jahren leben? Wer wird unseren Staat regieren? Wie wächst bis dahin der Einfluss des Gegenspielers Gottes? Und diese Fragen und all diese Ängste rühren auch daher, weil wir manchmal denken, Gott hätte sich versteckt. Wir beten und beten und tun und machen, aber es scheint sich in einigen Bereichen einfach nichts zu ändern. Stimmt es überhaupt, was die Bibel über Jesus sagt? Ist er für uns der Fels in der Brandung? Ist er derjenige, der uns eine wirkliche Hoffnung geben kann? Und zwar nicht nur über den Tod hinaus, sondern auch jetzt hier im Alltag. Angesichts dieser Fragen und Ängste möchte ich mit euch heute Morgen über einen Text aus der Johannes-Offenbarung nachdenken. Es sind Worte, die Jesus uns sagt, und das bedeutet, hinter diesen Worten stecken Erfahrungen. Weil Jesus ähnliche Fragen kennt, während er in Israel lebte, geriet er in Situationen, in denen er Angst hat. Er hat sich Sorgen über die Menschen gemacht und hat deshalb auch geweint. Doch er hat das überwinden können. Diese Sorgen und diese Ängste wurden nicht zu einer alles bestimmenden Kraft in seinem Leben. Das heißt ja nicht, dass der Alltag für Christen einfacher ist als der Alltag bei Nichtchristen. Auch wir werden arbeitslos, wir werden krank. Aber in all den Nöten und Fragen und Ängsten wissen wir, ich habe jemanden an meiner Seite, der mir hilft, ein Lied der Hoffnung anzustimmen, nämlich Jesus Christus. Und dieses Lied der Hoffnung haben bereits Millionen Christen gesungen. Diejenigen, die in den Arenen gegen Löwen gekämpft haben, sie sangen es zur Zeit Neros und die Zuschauer wussten nicht, was mit ihnen geschah. Christen versammeln sich in ihren völlig zerstörten Kirchen in Nigeria und loben und preisen Gott. Christen, die wegen ihres Glaubens inhaftiert sind oder verfolgt werden, sie singen es in ihren Zellen oder während der Zwangsarbeit oder sogar bei Schlägen, die sie in diesem Moment, während ich predige, bekommen. Eheleute und Kinder, die ihre Ehepartner bzw. Eltern verloren haben, stimmen in dieses Lied der Hoffnung ebenso mit ein, weil sie alle gemerkt haben, dass dieses Lied durch die verschiedenen Lebenssituationen hindurchträgt. Und damit ist vielleicht eine wichtige Frage verbunden. Wer hat die Macht? Wer hat die Macht und die Kraft, uns beizustehen, zu helfen und Mut zu machen? Wer schenkt uns diese Hoffnung, die über alles hinausgeht? Und dazu dieser Text, die ersten 5 Verse aus der Johannes-Offenbarung, Kapitel 5. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Es gibt jemanden, der diese einzigartige und absolute Macht hat, der es öffnen kann. Die Welt ist nicht führungslos. Und hier wird deutlich gesagt, dass es im Himmel einen Thron gibt. Und auf diesem Thron sitzt Gott. Sein rechter Arm ist ausgestreckt und in seiner Hand hält er etwas ganz Besonderes. Und damit macht er deutlich, Gott hat sich weder aus dieser Welt noch aus der Geschichte deines Lebens zurückgezogen. selbst wenn es dir so vorkommt. Der lebendige Gott ist die letzte Autorität im Himmel und auf der Erde. Er wird diese Welt, er wird unsere Gemeinden, seine Kirche, seine Leute zu dem Ziel führen, das er sich gesetzt hat. Auch wenn es für uns manchmal schwer nachzuvollziehen ist, er bittet um Vertrauen. Und dann lesen wir von dieser besonderen Buchrolle. Sie ist mit 7 Siegeln verschlossen. Im Römischen Reich waren solche Urkunden nicht unbekannt. Nur wichtige Dokumente wurden 7-fach versiegelt. Und so ein Dokument wurde von beiden Seiten beschriftet. Auf der äußeren Seite war eine Kurzfassung des Textes zu lesen, der im Innern aufgeschrieben wurde. Und in unserer Rolle, die Gott dem Lamm überreicht, ist beschrieben, wie diese Welt unter Wehen und Schmerzen kaputt gehen wird. Es wird beschrieben, wer dafür verantwortlich ist. Aber es wird auch beschrieben, was Gott für seine Leute während dieser Zeit tut und auch vorbereitet hat. Allerdings fragt sich der Verfasser der Offenbarung, wer das Siegel der Buchrolle aufbrechen wird. Und der Leser und Hörer fragt sich darüber hinaus, wer tritt denn gegen den Gegenspieler Gottes an? Gibt es jemanden, der gegen diese enorme Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit, die sich breit macht, angeht? Wer steht denn für uns ein? Weltweit gibt es natürlich große Anstrengungen, den Katastrophen, seien sie natürlich oder von Menschen gemacht, entgegenzuwirken. Da gibt es zum Beispiel die UNO, doch sie hat nur selten etwas ausrichten können. Politiker reisen von einer Konferenz zur anderen. Sitzungen, auf denen beraten wird, wie Hunger und Krankheiten zu bekämpfen sind und so weiter. Jeder scheint genau zu wissen, was hilft und was nicht. Aber nur ein einziger weiß wirklich Bescheid und das ist der, der die Siegel öffnen wird. Niemand ist kompetenter als er, weder jemand im Himmel noch auf der Erde, weder eine Regierung, ein Diktator noch die UNO. Und Millionen von Menschen, auch Christen, leiden also unter diesen krassen Veränderungen, von denen wir in der Offenbarung lesen, auch in den Evangelien. Erdbeben, kriegerische Auseinandersetzungen oder Armut machen ja nicht Halt vor den Häusern und Gärten der Frommen. Christen leiden ebenso unter brutalen Regierungen, unter Diskriminierung, unter Krankheit wie alle anderen. Sie leiden und weinen, sie sind untröstlich im Norden von Nigeria, in Nordkorea, in Eritrea oder in Nicaragua. Und selbst Johannes weint bitterlich. Aber gläubige Christen bleiben, wie erwähnt, dabei nicht stehen. Sie geben trotz allem nicht auf, denn in unserem Text heißt es, dass jemand die Macht hat, das alles zu überwinden und einzuschreiten. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine Siegel. Und ich sah mitten zwischen den Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und somit kommen wir zur wichtigsten Aussage dieses Textes. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, das Lamm Gottes. Jetzt wird endlich von dem gesprochen, der das Siegel öffnen wird. Jetzt wird von dem gesprochen, den Gott dazu autorisiert hat und der die Macht hat, einzuschreiten und zu handeln. Der Löwe ist das Wappentier von Jerusalem. Im Alten Testament wird dieses Bild für den zu erwartenden Messias, den Retter, verwendet. Ohne Zweifel, dieser Retter kommt aus dem jüdischen Volk. Das Heil kommt von den Juden. Nicht die Juden selbst waren oder sind das Heil, aber Jesus war Jude. Und daher ist die Geschichte dieser Welt immer ganz eng verbunden mit der Geschichte des jüdischen Volkes. Israel gehört zu Gott, es ist Gottes Augapfel. Und der Evangelist Johannes findet diesen Löwen bei denen, die sich um den Thron Gottes versammelt haben. Das steht in ihrer Mitte. Aber, und das ist erstaunlich, dieser Löwe steht als Lamm da. Genauer gesagt, als geschlachtetes Lamm. Und das klingt widersprüchlich. Der, der die Geschichte der Welt und die Geschichte deines Lebens in der Hand hält, wird nicht als Löwe, sondern als Lamm dargestellt. Aber hier ist das geschlachtete Lamm gemeint, das Lamm Gottes. In der Johannes-Offenbarung ist 28 Mal davon die Rede. Es ist das Lamm, das die Schuld und Sünde der gesamten Welt auf sich genommen hat. Daher ist es überhaupt nicht schwach, ganz im Gegenteil. Es ist mit 7 Hörnern gekrönt. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Es ist ohne Makel, ohne Sünde. Und die Hörner sind ein Zeichen der Macht. Und es hat ebenfalls 7 Augen. Und diese 7 Augen sind ein Symbol der Weisheit. Das heißt, dieses Lamm, der Sohn Gottes, hat alles Wissen dieser und der himmlischen Welt. Niemand und nichts kann es mit diesem Lamm, mit dem Sohn Gottes aufnehmen. Es hat eine unvorstellbare Macht, wie wir sie uns menschlich nicht vorstellen können. Und alles, wirklich alles, deutet deshalb auf einen einzigen hin, auf Jesus von Nazareth, den gekreuzigten und auferstandenen Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hat die Welt vom Fluch der Sünde und des Todes befreit. Und deshalb sollte niemand Jesus in seiner Allmacht und Allwissenheit unterschätzen. Niemand sollte denken, er könne Jesus Christus ohne Ehrfurcht begegnen oder ihn hintergehen. Man könne seine Worte oder Gebote einfach links liegen lassen, wenn sie einem nicht passen. Man könne einfach so Hunderttausende von Menschen opfern, um seinen eigenen Machtanspruch zu sichern. Dieses Lamm ist von Gott allein damit beauftragt worden, die Welt und das Ende der Welt, aber auch die Zukunft für die Christen unter seine Regie zu nehmen. Und die folgenden Kapitel der Johannes-Offenbarung beschreiben das sehr eindrücklich. Jedes Siegel, das geöffnet wird, bringt ein neues Elend über die Menschen, ein neues Gericht. Da entlädt sich dieser geballte Zorn Gottes über die Menschen, die sich arrogant von ihm abgekehrt haben. Über Menschen, die die Wahrheit verdrehen, sich über ihn lustig machen, die ihre Macht missbrauchen und Menschen über die Klinge springen lassen. Klar, der Gegenspieler Gottes stemmt sich dagegen, er setzt mit seinen lebensvernichtenden Kräften alle Hebel in Bewegung, er wird alles tun, um seine Herrschaft nicht zu verlieren, er wird seine Anhänger mobilisieren, versuchen Christen zu täuschen mit Wundern, mit liebevollen Worten, mit verdrehten Wahrheiten und dennoch bleibt alles unter der Kontrolle des Lammes. Selbst die Gerichte, die großen Katastrophen, alles das, was so kommen wird, Jesus lässt sich nichts aus der Hand nehmen. Er wird als Sieger vom Platz gehen. Unsere Zukunft liegt daher nicht in den Händen von Politikern oder Wissenschaftlern oder eines anderen Menschen. Unsere Zukunft liegt im Lamm Gottes, in Jesus Christus. Die Zukunft deines Lebens liegt nicht in der Hand von solchen, die meinen, über dich bestimmen zu müssen. Nein, die Regie führt das Lamm Gottes. Niemand sollte Christus deshalb unterschätzen. Könige und Minister werden gehen und die kommen und gehen. Das Lamm Gottes ist auch gekommen, aber um zu bleiben. Und bereits nach seiner Auferstehung sagte Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel und deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen das Wort Gottes hören. Habt keine Angst, weint nicht. Es hat überwunden, der Löwe aus Juda, das Lamm Gottes. Das ist der Trost, den wir brauchen. Und dieses Wort sagen wir an die weiter, die verzweifeln, an die, die trauern und leiden, an diejenigen, die im Sumpf der Sünde und der Sucht feststecken, an diejenigen, die krank sind oder im Sterben liegen. Weine nicht. Es hat überwunden, der Löwe aus Juda, das Lamm Gottes. Neue Hoffnung soll dein Leben bestimmen. Ich weiß, das lehnen viele rigoros ab. Andere ahnen, dass es stimmt, aber sie haben noch Zweifel und wieder andere wissen und bekennen es. Ich weiß das und ich folge Jesus deshalb nach. Und sie wissen diese Gedanken tief in ihren Herzen verankert. Wer Jesus nachfolgt, erlebt, wie liebevoll er ist und wie er auch in schweren Lebenslagen zur Seite steht. Der erlebt, was Vergebung von Schuld und Leben mit sich bringt. Und er erlebt, dass Gott dir eine neue Perspektive für dein neues Leben schenkt, dass er dir ein neues Herz gibt und dass er dir sogar eine Lebensberufung schenkt. Dazu lesen wir nämlich weiter. Und als er das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausendmal tausend. Die sprachen, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gestalt, Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Es geht hier um die Kernaufgaben Anbetung und Lebensberufung. Gott hat Jesus alle Macht übertragen und Jesus wird seine Leute zu einem guten Ende führen. Und wir haben eine Zukunft. Und wenn wir wissen, dass er den Überblick nicht verlieren wird, müssen wir doch irgendwie reagieren. Dann müssen wir doch handeln, oder nicht? Wenn das wahr ist, was wir lesen, was wir hören, was wir glauben, was die Christen zu allen Zeiten geglaubt haben und erkannt haben, das verändert doch nicht nur den heutigen Tag, das muss doch eigentlich unser gesamtes Leben verändern. Aber wie? Nun, unser Leben wird von der Anbetung geprägt sein. Wer das nämlich erkennt, kann nicht stumm wie ein Goldfisch dasitzen. Er möchte Jesus wie die 24 Ältesten ehrfurchtsvoll anbeten. Und diese 24 Ältesten, die das gesamte Volk Gottes, das Volk der Juden und die Gläubigen dieser ganzen Welt verkörpern, die loben Gott. Und sie rufen, du bist würdig, alles zu nehmen. Du hast die Macht und den Reichtum und die Weisheit, die Kraft. Und dort, wo wir Gott anbeten, da rücken die Ängste und Sorgen und Fragen in den Hintergrund. Und wir erkennen einfach, wie groß und wie herrlich Gott ist, wo wir unsere Sorgen einfach mal ablegen können. Anbetung ist natürlich nicht nur Singen. Anbetung ist nicht nur ein Vorprogramm im Gottesdienst. Anbetung ist das Eigentliche, auf das alles hinzielt. Wir erkennen, wie groß und wie gnädig unser Gott ist. Wir gehen auf die Knie in Gedanken und beten diesen ewigen Gott an. Er nimmt uns hinein in seine Gedanken. Er nimmt uns hinein in sein Herz. Wir schauen über das hinaus, was wir vor Augen haben. Wir lernen es nachzuvollziehen, weshalb Menschen in den Todeszellen und Todesängsten trotzdem anbetend starben oder sterben. Sie hatten ihre Zukunft vor Augen und nicht nur ihr Ende. Anbetung ist der beste Schutz in Zeiten, in denen du depressiv und ängstlich und traurig bist. Anbetung schlägt sich in Gebeten und Liedern nieder. Anbetung ist aber weitaus mehr. Es ist der Lebensstil eines Christen, der diese Anbetung uns verändert. Aber noch eins kommt dazu. Diejenigen, die dieses Lamm anbeten, wird Gott zu Priestern und Propheten, zu Königen in seiner Welt einsetzen. Wir haben eine neue Lebensberufung, eine neue Aufgabe. Es geht nicht nur um erhobene Hände oder um gefaltete Hände, sondern auch um Hände, die anpacken. Wir singen und beten nicht nur, sondern setzen uns ein in Wort und Tat. Wir leben es. Wir lernen, anderen zu helfen, für sie zu kämpfen, ihnen zu helfen, zu überwinden. Das heißt, Menschen, die den Lamm Gottes bewusst nachfolgen, werden in dieser Welt zu Botschaftern der Hoffnung. Wir stecken nicht den Kopf in den Sand und warten, bis alles vorbei ist. Wir sind keine Bedenkenträger, sondern wir sind Hoffnungsträger. Wir finden uns nicht ab mit der Ungerechtigkeit und dem Tod. Wir werden aktiv und wir halten eben nicht unseren Mund, sondern wir öffnen ihn. Was haben wir zu verlieren? Wir helfen, sich zu versöhnen. Wir helfen, das zu gestalten, was ungestaltbar ist. Als Gemeinde Jesu geben wir dort, wo wir sind, den Menschen Hoffnung. Wir sind die Hoffnungsträger. Gott hat sich also weder aus dieser Welt, noch aus seiner Gemeinde und noch aus deinem Leben zurückgezogen. Und deshalb nimm diese Gedanken und Worte bitte in dein Herz auf, weil du sagen sollst, können sagen sollst, mein Leben hat einen Halt und ich weiß, wo ich hingehöre. Ich gehöre zu Jesus Christus und ich bin sein Kind, denn würdig ist das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen, Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis.